Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anderschlau.
Hallöchen.
Heute haben wir einen Gast bei uns, wo wir uns sehr darüber freuen. Und zwar ist das der Armin. Herzlich willkommen, Armin.
Hallöchen zusammen.
Hallo, Armin.
Schön, dass du da bist. Ja, und wie sich vielleicht die Hörer schon denken können, okay, der Armin scheint entweder hochsensibel oder hochbegabt. Zumindest ist ihm das unterstellt worden.
So würde ich das unterschreiben, ja.
Genau. Und tatsächlich bist du ja auch jemand, der bei uns ja den Kurs mitgemacht hast, den wir ja anbieten. Das ist vielleicht auch nochmal vielleicht wichtig für die Hörer, dass sie wissen, was für ein Background hier gleich dann, wenn was da wichtig ist, was da halt auch mit besprochen werden kann. Und gleichzeitig war es ein Wunsch von dir, dass wir auch aufmachen, dass du bei mir, es war ja der Erstkontakt, ne, genau, über ein psychotherapeutisches Setting zu mir kam. Ne?
Genau, das war jetzt vor ungefähr 2 Jahren. Auch schon eine lange Zeit, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Aber ja, genau, und bin dann ja nach ein paar Monaten, glaube ich, begann dieser Kurs, von dem du gerade erwähnt hattest, und da hattest du gefragt, hier, hättest du Interesse, und dann meinte ich ja, ganz ehrlich, einfach mal probieren, mal gucken, was kommt, und war eine schöne Gruppe, von daher.
Ja. Hinzu kommt noch, das müssen wir noch, auch noch dazu sagen, du bist jetzt auch in unserer Experimentgruppe.
Ja, ist so. Ja. Also in unserer Gruppe, ganz frischen, neuen.
Richtig, mit dem, genau, mit dem Hintergrund der Homogenität, also wo es auch darum geht, dass man vielleicht gerade in der Spezifität sich befindet und dann halt auch das Denken, den Kontakt zu den Gefühlen, dass er sich dann da nochmal auch anders zeigt. Und wir uns ja gedacht haben, Mensch, über diese Gruppe alleine kommen wir nicht in die Wirksamkeit, die wir uns wünschen, bei bestimmten genau, Phänomenen, so sage ich es vorsichtig. Mhm. Und deswegen haben wir diese Gruppe ja mit ins Leben gerufen. Da finde ich auch ganz toll, dass du gesagt hast, ja klar, gucke ich mir mal an und bin ich dabei. Ist jetzt eine Männergruppe geworden, ne? Wenn wir jetzt Birgit mal ausschließen, zumindest von den Teilnehmern her, meine ich jetzt, reine Männergruppe.
Ich könnte jetzt sagen, ich bin gerne dein Versuchskaninchen, aber...
Ja, könnten jetzt die Hörer denken, das bestimmt so. Okay, wie macht der das?
Mit mir kann man es ja machen. Genau.
Hinzu kommt ja auch noch, das hat jetzt, würde ich jetzt behaupten, nichts damit zu tun, aber ich hatte ja das Problem, dass ich ja schon gar keine Kapazität mehr hatte. Deswegen konnte ich dir ja auch von Anfang an leider ja nur, glaube ich, einmal im Monat oder
ja, wir hatten anfangs alle 4 Wochen das Setting.
Genau.
Wobei ich aber auch ganz ehrlich sage, dass es nicht unbedingt schädlich war, weil die meiste Arbeit in der Therapie, finde ich ja, da hatten wir auch so oft drüber gesprochen. Also ich muss dazu sagen, ich finde dieses Interview insofern komisch, als dass viele Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich sage oder mir denke dabei, das sind Sachen, die ja im Prinzip so in der Therapiesitzung zwischen dir, Kurt, und mir andauernd gesagt werden oder die vielleicht auch in anderen Podcasts, die ihr schon veröffentlicht habt oder die in den Einzelpodcasts von dir sind, immer wieder erwähnt werden. Deswegen komme ich mir teilweise vor wie so eine Schallplatte, die quasi immer wieder wiederholt, was schon häufig gesagt wurde. Aber es ist ja nicht einfaches Wiederholen, sondern da steckt ja auch durchaus Überzeugung hinter. Und die meiste Arbeit, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, die meiste Arbeit finde ich ja eigentlich zwischen den Therapiesitzungen statt. Und die sind für mich immer eher so ein Leitfaden gewesen, von wegen, guck mal, ob du noch auf Kurs bist oder nicht.
Ja.
Insofern habe ich da auch nie ein Problem gesehen, dass es anfangs nur 4 Wochen waren.
Wenn du magst, kann ich auch kurz Feedback geben, so wie ich das so zusammenfassen würde, ohne jetzt zu viel Therapieinhalte aufzumachen, weil das ist erstens aus Datenschutzgründen, zum anderen entscheidest du, was aufgemacht wird. Aber ich hatte das in Erinnerung, dass du sehr, sag mal, schon eine höhere Verzweiflung hattest in dir, eine Traurigkeit mit, ne, dass man erstmal so denken könnte bei Psychotherapeuten, dass man mit einer Depressionsdiagnose zu einem Therapeuten geht. Und die hatte ich von Anfang an nicht bei dir gesehen. Ich hatte die Not und den Bedarf und das Symptomatische dahinter auf jeden Fall gesehen, aber nicht als Diagnosenzuordnung. Und wenn, dann wäre es nur so was Phänotypisches. Also ich hatte schon den Eindruck, ich glaube, du hattest das aber auch relativ schnell aufgemacht, im Erstkontakt oder im zweiten Termin, dass bei dir ja auch so ein paar Dinge auch aufgrund deines Lebens, was du erlebt hast in deinem Leben, dich mitgeprägt haben. Und ich habe dann, als du den Lebensbericht recht schnell ja auch dann ausgefüllt hast, den ich ja mal da mitgebe bei Psychotherapien, wenn man da direkt eintaucht schon, der war ja sehr differenziert und da habe ich schon gemerkt, aber hatte ich auch im Erstgespräch schon.
Sehr differenziert, nur weil ich bei jedem Bogen auch noch die Rückseite komplett ausgefüllt habe mit Text.
Ja, ich würde mal sagen, also zumindest wenn ich jetzt von meiner Statistik ausgehe, also von allen Klienten, die ich begleite, machen das nicht viele, was ich aber, das meine ich nicht werten, sondern beschreiben. Ich finde es gut, wenn man das ausführt, weil man merkt, du beschäftigst dich ja damit und du bist ja jemand, der sehr differenziert ja auch denkt und hinzu kommt natürlich auch noch, das ist ja auch immer ein wichtiges Kriterium, dass man so guckt, da ist eine Sympathie da, also kann der Therapeut auch begleiten. Und ich glaube, das hast du auch sogar aufgemacht, dass du merkst, dass du dir das auch vorstellen kannst, dass eine Sympathie da ist, die von beiden Seiten ja auch schon bestätigt worden ist und ich auch den Eindruck hatte, das muss ich auch tatsächlich sagen, das habe ich bei manchen Klienten. Ich hatte bei dir das, die Sorge ist das falsche Wort, aber dass wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe keine Kapazität, ich lass dich weiterschicken, dass du dann nachher nur auf einer Symptomdiagnose behandelt worden wärst. Also das hätte ich sehr schade gefunden, weil ich das Gefühl hatte, beim Armin muss man anders tiefer reingehen. Also das behaupte ich ja nach wie vor immer, seitdem ich Traumatherapeut bin. Ja, du bist gerade
bei unserem Lieblingswort anders, ne?
Anders, ja.
Ja, genau. Um da direkt einzuhacken, ich höre ja gerade ganz gebannt zu und mir fällt ein Wort ein, was derzeit auch so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen platt durch die Küchenpsychologie geistert: Overthinking. Und das führe ich gerade, gerade vor dem Hintergrund, Kurt, was du erwähnt hast, dass vermutlich ein anderer Kollege schnell, gerade vielleicht aufgrund dieses Begriffs und einer Person, Armin, so wie du, und ich darf das ja jetzt ein Stück weit behaupten, da ich dich ja jetzt auch seit einiger Zeit erlebe, vielleicht nicht so häufig wie Kurt, aber ja doch über einen längeren Zeitraum, dass du eben als Person, so nehme ich dich wahr, jemand bist, der einfach gerne denkt, weil es ja vielleicht auch etwas ist,
also aufs Gerne was sehr besonders, die Frage, aber.
Ja, aber einfach auch, weil es eine Fähigkeit, eine Begabung, ein Talent bei dir darstellt und ich das ganz großartig finde, Gedankenbäume oder wie man es auch immer jetzt bildlich ausdrücken mag, zu konstruieren.
Ich nehme das so ein bisschen zwiegespalten auf, um es direkt ein bisschen zu differenzieren, um bei dem Thema zu bleiben. Ne? Es ist manchmal eine Gabe und ein Fluch, weil dieses Overthinking, über das gesprochen wurde, das ist ja wirklich dieses, es ist häufig von Vorteil, wenn man Dinge differenziert überlegen kann und wenn man sehr viele Punkte oder sehr viele Schritte nach und nach betrachten kann und dann auch die vielleicht auch nochmal unterteilen kann. Das ist sowohl im, ich sag mal, Arbeitsleben, ich arbeite im Büro relativ praktisch, wenn man da einzelne Prozesse, ich sag mal, analysieren kann oder auseinandernehmen kann. Es ist auch so, wenn man Probleme hat oder was Selbstreflexion angeht, sehr praktisch. Es führt aber das Overthinking-Problem an sich, dass man zu viel denkt und einfach den Kopf nicht ausmachen kann, ist aber auch erschöpfend. Also man hat dort häufig das Gefühl, hey, 60% der gesamten Energie, die ich für den Tag zur Verfügung habe, verwende ich eigentlich auf mich selbst. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, von wegen das Hirn macht ungefähr, wie immer Durchschnittswerte, ne, 2% des Körpergewichts aus, aber verbraucht 20% der Körperenergie. Und bei mir denke ich mir so, 20% können nicht reichen. Das muss doch eigentlich so auf Hochdruck arbeiten, weil man gefühlt, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber weil man gefühlt nie aufhört zu denken, auch wenn das Denken häufig sinnlos ist. Und das war ja auch häufig, oder ja, das heißt häufig, aber das war so ein Punkt, der mir auch in den Sinn gekommen ist, als ich die Therapie angefangen habe, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Ich möchte das Denken so ein bisschen runterfahren und vor allem so Gedankenkreisel, die man, glaube ich, kennt, mal durchbrechen und vor allem stoppen.
Also da möchte ich nochmal kurz auch erklären, warum ich jetzt der Meinung war auch und nach wie vor bin, dass Armin auch parallel in einer psychotherapeutischen Begleitung gut aufgehoben ist, weil bestimmte Aspekte aufgrund deiner Lebensgeschichte, da warst du, also aus meiner Sicht, das ist meine Bewertung, ne, so wurdest du emotional ja missbraucht, also ohne bestimmte Kontexte aufzumachen und wo du halt dann, sag mal, verunsichert worden bist in deinem Erleben. Und ich würde vermuten, das ist eine Hypothese übrigens, was ich jetzt gerade alles sage, ne, würde ich vermuten, dass du für dich gewählt hast, wenn ich das schon emotional nicht verarbeiten oder andocken kann, dann mache ich es zumindest rational. Also was du eh schon als Fähigkeit hast.
Definitiv.
Ne? Aber hast es dann, wie sagt man, verfeinert, perfektioniert oder dergleichen?
Also quasi letzte Woche noch in der Therapiestunde besprochen, jetzt hier im Podcast, dieses Rationalisieren von Problemen. Es ist halt eine gute Möglichkeit, um jegliche Emotionen überall rauszunehmen, wenn man es einfach rationalisiert, weil wenn man es rationalisiert, entmenschlicht man sich auch einen Teil dadurch, muss ich jetzt mal so ganz hart formulieren, und dadurch betrachtet man nur noch die Wirkungsmuster dahinter, aber es betrifft einen weniger. Und gerade wenn man jetzt irgendein Problem hat, das man emotional nicht lösen kann oder wo man einfach immer nur traurig ist, wenn man daran denkt, dann ist halt drüber nachdenken und zu überlegen, ja, die Person macht das nur wegen dieser und dieser Vorgeschichte. Ich kann ja verstehen, warum sie so ist, ne? Und wäre mir das so passiert, würde ich jetzt auch so agieren. Deswegen kann ich ihr doch nicht böse sein. Ne? Solche Überlegungen tragen halt dazu bei, dass man A, sich selbst runtermacht, nebenbei bemerkt, B, aber auch einen Umgang findet mit Problemen, die man nicht lösen kann. Das ist, den Punkt will ich mal ganz kurz einbringen, bevor ich wieder an euch zurückgebe. Ich habe, wie viele Menschen früher, auch dieses zu viel Denken verurteilt und gesagt, boah, das ist so nervig, muss das denn sein? Letzten Endes, so wie es klingt, hat mein Kopf mich da nur geschützt. Ich hatte ein Problem, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin, und mein Kopf hat da eine Möglichkeit gegeben, wie ich damit zurechtkomme. Auch wenn es jetzt sehr abstrakt klingt, aber ich denke, es ist nachvollziehbar. Und seitdem ich das einmal verstanden habe, ist für mich eigentlich klar, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man handeln kann. Die will ich auch lernen, deswegen gehe ich auch zur Therapie. Aber mein Kopf hat da nicht mir ein Beinchen gestellt, sondern mein Kopf ist eingeschritten, als es nicht anders ging.
Genau. Also sehe ich das nämlich auch. Ich stelle mir das so vor, wie so ein, was ich gerade mit diesem sehr harten Wort emotionaler Missbrauch meinte, ist so ein bisschen so vielleicht zu vergleichen für die Hörer auch, die jetzt damit nicht viel anfangen können, wie wenn jetzt jemand einen Beinbruch hat und man gesteht sich das nicht ein, dass man einen Beinbruch hatte, und man hat es nicht selber beigefügt, sondern jemand anders. Und dann denkt man sich so, ja, mache ich denn jetzt damit? Ich muss ja weiterlaufen. Dann fängt man an, kreativ zu werden. Baut man sich selber einen Rollstuhl oder nimmt so ein paar selbstgebaute Gardinenstangen oder was weiß ich, irgendwie sowas, um zu laufen. Also man wird sehr kreativ und denkt drumherum, aber das eigentliche Thema selber, das ist ja, wird ja mal mitgeschleppt und wird spätestens dann erinnert, wenn es wieder zu einer Belastung kommt an dieser Stelle oder wenn wieder dieser Punkt, dieser Emotion, den ich jetzt mit Emotionalität vergleichen wollte, ne, dieser Beinbruch, wieder zu tragen kommt. Ne? Das ist natürlich dann das Dilemma, das Schwierige dahinter.
Ja gut, du hast es ja im Prinzip gerade angesprochen. Ich mag das nochmal aufgreifen, dieses Spannungsfeld, ne? Fluch oder Segen. Ne? Und ich meine, wie sagst du immer so schön, Kurt, wir haben oft unterschiedliches Labeling, aber meinen das Gleiche. Ich würde jetzt wieder sagen, eine Stärke ist eben auch gleichzeitig eine Schwäche.
Vielleicht ergänzend auch dazu, um das, und dann können wir gerne auf detaillierter reingehen, ist, damit das auch rund ist, finde ich, und dann mache ich die Psychotherapeutenkiste wieder zu, ist, ja, weil ich finde das wichtig, ne? Also das ist nicht so, dass man hier denken muss, oh Gott, der Armin, ne? Das ist so, das ist übrigens auch noch immer ein Gesellschaftsglauben. Man denkt so, okay, emotionaler Missbrauch ist dann ja, selber hat ja was vielleicht mit Trauma zu tun, und Trauma ist ja was, das wirst du ja nie los, dann bist du ja immer stigmatisiert und rennst dann irgendwie wie so ein kaputter Typ dann durchs Leben, also musst damit einfach klarkommen. Absolut altes Wissen. Im Sinne von nicht aktuell, nicht korrekt, und es ist aus meiner Sicht ganz klar so, wenn diese Dinge, wie du auch gerade sagtest, Armin, du bist hier, um zu verstehen, um das zu machen, und das sieht man dir ja auch an und merkt man ja auch, dass du das Wissen hörst und dann für dich adaptierst, also umsetzt und guckst, was du brauchst, sehe ich ganz klar, wenn diese, ich nenne das mal die Synchronisierung des Emotionalen, wo du auch aus meiner Sicht eine ganz große Reichweite hast, würde ich dir jetzt auch unterstellen, wäre ist ja eine Unterstellung, ist genauso auch wie im Denken, aber vielleicht auch, weil man das nicht kannte oder vielleicht, weil man halt diese Erfahrung gemacht hat, traut man sich das nicht. Und dafür ist ein therapeutisches Setting nicht ausreichend genug in Bezug auf dieses differenzierte Denken. Warum? Weil ich glaube, dass die Effizienz, um wieder hier ein Stück weit auch unsere Arbeit im Vordergrund zu holen, weg von dem rein pathologischen, ja, hin zu den Ressourcen, zu dem Potenzial, was wir über Anderschlau versuchen zu vermitteln, ich auch der Meinung bin, jemand viel schneller in so ein, wie sagt man, in so eine Selbstwirksamkeit kommen kann.
Neben ja, dem Gespräch, ne, genau. Therapie. Oder ich würde eben ergänzend sagen, das Ganze mal wirklich von einer ausschließlich positiven Seite zu betrachten. Genau. Um einfach generell den Weg wegzugeben von einer Therapie, von etwas behandlungswürdigem, bedürftigen, sondern einfach mal spottern, hey, es ist eine Gabe. Völlig losgelöst von dem, wie du es bislang angewandt hast, eingesetzt hast, wie du vielleicht zum ersten Mal ein Bewusstsein dafür hattest, dass du eben diese Gabe hast, wie du es ja auch gerade gut beschrieben hast.
Ja, Gabe ist auch wieder so.
Ja, dieses Denken. Ja, dieses nur, Denken oder zu viel.
Ich glaube, da stehe ich in guter Reihe zu fast allen Interviewgästen, die auch sagen, ne, ja, das ist okay, vielleicht bin ich da ein bisschen überdurchschnittlich, aber Gabe oder so außergewöhnlich halt nicht. Ne? Aber es ist, ich glaube, das ist einfach immer die Sichtweise.
Ja, aber wie gesagt, das war ja im Prinzip der Tenor, sozusagen einen Packern zu finden, um wegzukommen aus der reinen therapeutischen Betrachtung. Genau. Denn wir haben ja immer gesagt, unsere Kursangebote verstehen sich nicht als Therapie.
Ganz genau, sondern nur als eine Art Anlaufstelle, um in so eine, ja, in ein homogeneres Setting zu kommen, wo Menschen mit gleichen oder ähnlichen Phänomenen da sind und wo man dann auch merkt, okay, ich bin nicht alleine damit und die Fragen, die ich mir gestellt habe, haben sich mindestens ein, zwei oder noch mehr auch gestellt, um da wieder einen Hinweis zu bekommen. Und das, was Gabe, vielleicht habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, sollten wir vielleicht trotzdem nochmal eben den Begriff nehmen, Gabe im Sinne von, ich glaube, Gabe ist auch sehr uns durch unsere Religion, würde ich jetzt vermuten. Ich bin jetzt kein Religionsforscher, aber ich würde behaupten, dass es auch über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg auch so stigmatisiert ist, der Begriff. Ja? Weil Gabe nur betrachtet, so würde ich es jetzt nehmen, als eine Fähigkeit, die ich habe, die ich jetzt, die mich auch, wenn ich das auf die Gesellschaft übertrage, wobei das ja auch immer nur theoretisch geht, ne, wir können jetzt nicht jeden Einzelnen auf der Welt fragen, aber wäre es so, dass dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit rauskommt, dass das nicht die Mehrheit ist. Und es geht nicht um jetzt besser oder dergleichen, das ist ja nie unser Ansatz gewesen, sondern anzuerkennen, okay, ich bin jemand, der da, wenn ich jetzt in einer Menge bin, einer Menschenmenge bin, werde ich von der Statistik her allein schon eher mit meinem Denken und Wissen alleine sein oder eher eine Minderheit bedienen. Und das könnte ja bei mir, wenn ich das nicht weiß, vielleicht auch hervorrufen, keiner mag mich. Oder so als Beispiel, von dir jetzt gelöst, sondern generell jetzt, ne?
Oder? Ich überlege jetzt gerade nur in dem Beispiel, dieses, ich sag mal so, dieses Anderssein würde ich nämlich durchaus bei mir anerkennen. Nur mit Gabe ist, glaube ich, der Begriff ist eher positiv konnotiert, als dass man über den anderen steht, finde ich. Und ich glaube, gegen das wehre ich mich auch so ein bisschen, wenn ich den Begriff höre. Denn ich bin anders, aber das heißt nicht, dass ich jetzt
nicht besser.
Nicht besser, allgemein gesprochen nicht besser. Und gleichzeitig auch die Zweifel am eigenen Können noch dahinter. So, bin ich denn wirklich in Anführungszeichen so viel fähiger in einem bestimmten Intelligenzbereich oder in einem bestimmten Kompetenzbereich als der grobe Durchschnitt.
Ja, aber ich mag gerade die Begrifflichkeiten gerne aufnehmen, denn du sagst das ja schon. Ich glaube, dass eben bestimmte, und ich glaube, das haben wir wiederholt beschrieben in unseren Folgen, es sind einfach bestimmte Intelligenzbereiche, sogenannte Königsdisziplinen. In diesen einfach eine übermäßige Begabung zu zeigen, ja, um die arme Mathematik, mein Gott, sie möge mir verzeihen, ja, ne, aber um sie jetzt als Beispiel zu nehmen oder eine hohe sprachliche Begabung oder ein hohes fußballerisches Talent, die armen Fußballspieler mögen mir auch verzeihen, ne? Aber ich will damit ja nur sagen, was sozusagen von vielen Menschen zweifelsfrei als eine Gabe, als eine Begabung anerkannt ist und akzeptiert ist gemeinhin, während, und jetzt werde ich mal ganz platt direkt, denken, naja, das kann jeder, ne? Könnte man jetzt ganz fies sagen, aber um die viel zitierten Begabungen nach Gardner, Intelligenzen nach Gardner aufzuführen, die intrapersonelle Intelligenz, das Beschäftigen mit dem eigenen Sein, das Beschäftigen mit mir, meine Intuition, mein inneres Gefühl, ich bin eine Art Orakel, Cassandra für gewisse Dinge. Meine Herren, ich bitte.
Ich lausche deinen Worten.
Ich möchte nicht ganz
sagen. Ich gucke gerade, ob du abhebst. Ich gucke gerade, ob du abhebst. Die Rumschuhe, aber nein, alles gut. Ja, bist du
Warbus? Ja, siehst du auch das Licht?
Ja. Ja, genau.
Nein, aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will, ja? Also ich meinte das durchaus ernst, Armin. Ja, ich wollte dich ganz ernst dort abholen. Ich glaube einfach, da ich an der Stelle einfach den Schulterschluss zu dir zeigen mag, ich finde, diese Art von Begabung teilen wir uns und ich das ja selber aus eigenen langen Jahren von Erfahrung kenne, was es bedeutet, ohne Etikett zu wissen, ja, du kannst halt gut denken, du kannst gut eins und eins zusammendenken und du kannst gut aus der Vogelperspektive Systeme schauen, so aus Gedanken, aber nie, wirklich nie, darüber mir einen Kopf gemacht haben, das könne nur ansatzweise eine Begabung sein. Dass ich kommunikationsstark bin, okay, geschenkt, ja. Aber dass das auch eine Gabe überhaupt sein kann, das war lange in meinem Bewusstsein nicht zu Hause. Und ich glaube, in deinem auch nicht.
Würde ich auch heute noch nicht so unbedingt akzeptieren. Also dieses viel Denken ist, heißt ja nicht unbedingt gut denken, sagen wir es mal so. Ich merke es höchstens an einem anderen Punkt. Und zwar, wenn ich mit vielen anderen spreche, also gerade mit Kollegen, die jetzt vielleicht schon 40 oder 50 sind. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Kollegen, der ist Chef, der hat also ein paar Leute unter sich, ein paar Gehaltsstufen über mir auch. Und der meinte, Armin, du denkst jetzt schon mit deinen, zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich 25, in dem Alter schon über Dinge nach, über die mache ich mir jetzt mit Mitte 40 Gedanken. Und ich glaube, das ist höchstens der Punkt, wo man sowas erkennt. Das ist dann aber auch gleichzeitig jetzt für mein Leben eine unglaublich große Diskrepanz. Aber ich fühle mich so oft wie einerseits der weise alte Mann mit langem grauem Bart, der quasi den Kindern schon die Weisheiten von morgen erzählt. Und auf der anderen Seite fühle ich mich auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes, was dann so in den emotionalen Bereich abgeht.
Wow.
Und das ist echt schwierig manchmal im Leben, weil man wirkt einerseits neunmal klug und fühlt sich deswegen auch manchmal kacke, so von wegen, hey, ich habe auch viele Lebenserfahrungen noch nicht. Und auf der anderen Seite merkt man aber, hey, andere weise Menschen sagen genau das Gleiche und ich komme zu der gleichen Überzeugung und bin dann auch teilweise, ich sage mal, schon selbst zugekommen, bevor ich diese Überzeugung gelesen habe. Ne? So, ich lese ein Buch und denke mir so, hey, diese Gedanken habe ich auch. Und der wurde für dieses Buch hoch gelobt. Ganz ehrlich, das habe ich mir vor 5 Jahren schon gedacht. Puh, aber ich habe es noch nicht niedergeschrieben. Ne? Nein, aber diese Diskrepanz, die da häufig da ist zwischen emotional reagiere ich wie ein Kleinkind und gleichzeitig bestimmt, was bestimmte Muster angeht, bestimmte Denkmuster, Verhaltensweisen oder ich sag mal die großen Wahrheiten, nach denen wir alle streben, so dieses, ja, habe ich mir auch schon gedacht, haben andere einen Pulitzer dafür bekommen, ne? Ja, es ist jetzt übertrieben, aber nur um das Grundsystem mal zu verdeutlichen.
Ja, ganz genau, aber ich meine. Ich
würde das gerne mal aufgreifen und die Frage an dich stellen, Birgit, in dem Zusammenhang, was jetzt gerade Armin gesagt hat, weil dieses auf der einen Seite sich sehr weise und älter schon zu fühlen und auf der anderen Seite manchmal noch so wie so ein kleines Kind, also so nicht bewerten, beschreiben jetzt gemeint, ja. Kann ich zum Beispiel als Therapeut, ne, schon erklären, okay, das liegt dann damit zusammen, wenn ich mit diesen Unterstellungen mit emotionalem Missbrauch und so weiter komme wieder, ne, ja, dass du halt dann früh schon Dinge lernen musstest, also lernen im Sinne von aushalten musstest, die vielleicht nicht notwendig waren, je nachdem, was es dann für Ereignisse ja waren, ist auch wieder jetzt von dir losgelöst, sondern generell, wenn sowas passiert, aber
als Phänomen jetzt, ne?
Genau, genau, aber das natürlich, da würde ich jetzt nämlich denken, wir haben das Phänomen Läuse und Flöhe, aufgrund der, ja, weil aufgrund der Tatsache, dass der Armin ja aus unserer Sicht zumindest, du hast es ja teilweise bestätigt, diese Differenziertheit mitbringt, ja, mhm, kommt das natürlich dann noch hinzu, diese, ich würde sagen mal, Kluft.
Ja, natürlich.
Oder? Kann man das so sagen? Also ja, würdest du es auch so sehen? Oder?
Ja, natürlich, ja, auf ne? jeden Fall.
Und mich würde interessieren, brennend, Armin, wie würdest du das, du kannst dir ganz offen kritisch äußern, alles gut, ne, das, wir lieben ja immer Offenheit, ne, du kriegst auch kein Geld hinterher oder wirst nicht bestochen hier, so oder so. Wie du denn für dich so, wenn du jetzt mal siehst, guck mal, du hast jetzt den Luxus therapeutische Begleitung, dann halt die Gruppen, ne, mhm, diese beiden, so, da würde mich interessieren, wie so deine, also primär die Wahrnehmung, also ne, wie du das so für dich so annehmen konntest und ob es dir geholfen hat bei dem, also auf dem Weg hin, der, wie sagt man, sich besser verstehen lernen und auch die Symptomatik oder den Leidensdruck. Also,
okay, ich würde dann die Psychotherapie und die Gruppe getrennt voneinander betrachten.
Okay.
Psychotherapie ist irgendwo individueller und es geht da dann sehr viel mehr um die eigenen Emotionen häufig, also ich meine, regelmäßig weine ich bei dir. Das ist was anderes als das, was ich in der Gruppe erlebe. Ne? Einfach weil es dann auch im individuellen Umgang oder wenn man unter 4 Augen ist, sag ich mal, einfacher ist, bestimmte Emotionen zuzulassen oder auch mal die Seiten von sich zu zeigen, für die man sich schämt. In der Gruppe wiederum ist es sehr schön, dass man, okay, schön ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man Leute trifft, die ähnliche Probleme haben, ja, und wo man weiß, hey, die Sachen, die ich jetzt hier gerade beschreibe, die Gedankengänge, die ich habe, sind dort bekannt, dass die kämpfen mit denselben Dämonen oder die haben die gleichen Erlebnisse gehabt, die haben die gleichen Überlegungen angestellt. Das ist insofern erstmal eine sehr positive Erfahrung gewesen. Es beschränkt sich dann aber nicht nur auf die Zeit, die man tatsächlich im Kurs mit euch beiden verbringt, sondern auch die Gespräche, die man danach geführt hat oder wenn man dann Nummern ausgetauscht hat und sich geschrieben hat und so weiter. Das ist an sich also eine schöne Partnervermittlung, ganz toll. Aber unabhängig davon, der Kurs an sich, um da mal auf die Kernfrage zurückzukommen. Der Kurs an sich hat die ganze Thematik halt nochmal sehr viel vertieft. Das war nochmal sehr viel Wissen, was vermittelt wurde, was auch positiv war. Ich habe nur auch hier wieder das Gefühl, dass so die Arbeit, die die Akzeptanz und der Umgang damit, dass es halt nicht etwas ist, wo man 2 Stunden arbeitet und das war's, und dass es halt etwas ist, was sich mit der Zeit ergibt. Deswegen finde ich es sehr schwierig, da, ich sag mal, zu differenzieren, beziehungsweise das so klar zuzuordnen. Wenn das Wissen, ja klar, man kann 2 Stunden lang pauken und so weiter, aber das Verinnerlichen kommt ja erst mit der Zeit. Von daher finde ich es insofern ein bisschen schwierig, deine Frage eindeutig zu beantworten.
Das haben wir gut gemacht, finde ich. Weil bestimmte Dinge kann man dann halt ist schlecht, weil es ein Prozess ist halt. Das ist so ein bisschen wie Kinder, die groß werden. Auf einmal sagt man so, wenn da Besuch kommt, ach, die sind aber groß geworden. Man denkt sich so selber, ja gut, die Hosen sind kürzer geworden und so weiter, weil man die halt täglich sieht. Du bist ja mit dir täglich im Kontakt.
Ich finde das auch so wichtig, dass man sich immer wieder klar zu machen, dass das Strukturen sind, die ja wirklich auch in den Körper übergegangen sind, in Nervenbahnen verfestigt sind und so weiter. Das ist ja nichts, was man nichts ändern kann, wo man einmal den Schalter umlegt und der ganze Körper und das ganze Erlernte von 20 Jahren oder sonst was ist auf einmal anders. Nein, das ist ein Prozess der Umgestaltung und das
da dauert. Widerspreche ich. Gerne. Da widerspreche ich ganz. Oh ja, also an all diejenigen, die das auch schon kennen, die werden mir jetzt recht geben, dass das nicht stimmt. Da muss ich deine Aussage.
Haben wir denn vielleicht nur unterschiedliche Worte gewählt, um dasselbe auszudrücken?
Nein, da haben wir nicht verschiedenes Labeling. Gut aufgepasst und trotzdem no.
Erklär uns mal auf.
Jetzt werden alle hellhörig. Was meinst du denn? Sagen wir es mal so.
Was meinst du denn? Oh ja, jetzt liest sie aus dem Kaffeesatz. Nein, aber alles nochmal zurück auf null, nein.
Okay, mein Name ist Armin, hallo.
Oh nein, 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 nein. Also, was ich eben sagte, war ja, dass ich mich ja ähnlich im Denken empfinde, wie du es auch erlebst. Lehn mich da jetzt mal weit aus dem Fenster. Und es gab eine Zeit, da hätte ich dir High Five auf deine Aussage gegeben. Mhm. Aber durch eigene Erfahrung kann ich sagen, durfte ich erleben, dass in mir ein Selbstbild, was ziemlich statisch war, eingerissen wurde innerhalb weniger Minuten. Und das mit fulminanter Wirkung. Und ich kann an der Stelle nur sagen, es steht nicht in meiner Macht und es steht nicht in deiner Macht. Soweit darf ich das jetzt einfach mal mit Blickkontakt herstellend sagen, dass dir zu wünschen, beziehungsweise dir gar zu raten, das ist wirklich absolut, das wäre überzogen. Aber es ist im Bereich des Möglichen, oder?
Wie kann ich weiß nicht, ob ich damit jetzt genau das treffe, was du sagen wolltest, aber ich würde das immer so sehen, wenn es geht primär um das Verstehen, um das Erkennen, also das Zulassen.
Genau.
Ich glaube, das ist ein Prozess, der muss vorausgehen.
Ja, mir ging es eben darum, seine Worte, ich das ja auch wichtig fand, Gottes Willen, ne? Aber an der Stelle möchte ich einfach nur sagen, gerade weil ich es so gut aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann, weiß ich, dass Dinge möglich sind, von denen ich auch glaubte, dass sie zu meinem Stand X nicht möglich waren.
Genau, also das heißt, was, glaube ich, sagen willst damit, Birgit, ist, dass du Armin dafür ein Stück weit vielleicht schützen willst, dass, oder deutlich machen willst, dass du einen Bereich jetzt gerade hier nochmal eröffnest, der vielleicht nur bisher noch nicht dein eigen war.
Genau.
Ich glaube, so wolltest du das, glaube ich, sagen.
Ja, okay.
Das ist, genau. Ne, so
und, Neuland.
Also genau, um dir damit, zu sagen, mach die Kiste bitte nicht zu, da gibt es noch einen anderen Bereich, so in die Richtung. Und ich würde das sogar, weil du mich gerade gefragt hast, sagen, dass vorausgehen muss immer das Verstehen, also das Erkennen und Verstehen, wobei das nicht immer so super mega bewusst sein muss. Wir können ja bestimmte Dinge gehen auch intuitiver, also dass man die nicht immer noch so mit solchen kognitiven Prozessen absegnen muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass alles, was die Veränderung betrifft, würde ich behaupten, passiert automatisch. Also nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann und sagen kann, so, mein Leben ändert sich jetzt automatisch, das meine ich nicht, sondern automatisch im Sinne von, dass ich dann meine Perspektive, wenn ich denn ein Ziel habe, das ist ja die Voraussetzung, ich möchte euch, ich brauche einen Auftrag an mich selbst oder einen Wunsch, ein Ziel. Wenn ich das weiter beibehalte, geht die Veränderung automatisch. Die ist aus meiner Sicht, aus psychotherapeutischer Sicht, nur so lange aktiv, die Symptombildungen, solange sie eine Funktion haben. Und noch an der Stelle was bedienen oder weil man vielleicht sagt, ich kann das noch nicht. Ne?
Genau.
Sei es vielleicht, weil man vielleicht schon weiß, auch mit der Differenziertheit, wenn ich A mache, passiert B, C, D, E, F und die Hälfte davon will ich nicht. Genau. Derzeit.
Richtig.
Das ist dann der, genau, ne?
Absolut.
Das ist ja auch dann die Weiterentwicklung, die quasi stattgefunden hat, wo man dann auch nicht mehr zurück kann. Also, wenn man irgendwann mal in einem ungesunden Verhaltensmuster war und man fühlte sich da vermeintlich glücklich oder irgendwas, irgendwann geht man weiter und merkt, hey, das, was damals war, das war komplett scheiße und da ist auch immer nur Scheiße rausgekommen, ne? Sobald man das einmal für sich verstanden hat, vielleicht machen wir nochmal Ausrutsche in die Vergangenheit. Man merkt dann, war wieder scheiße. Und dann geht man halt weiter und merkt so, okay, das kann ich nicht wieder so machen.
Absolut. Und es gibt eben auch verschiedene Wege. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Also, ne, ja, nur klar. Um das nochmal einmal ganz klar zu sagen, das, was du gerade aufgemacht hast, das ist derzeit das, was du fühlst und denkst und erlebst. Ja. Und ich habe natürlich auch heute immer noch ganz viele Situationen, bei denen es mir genauso geht. Nur in mir ist eben dieses Wissen, dass es auch anders ergehen kann. Genau, einfach nur anders ergehen kann. Und warum das so ist, hast du ja gerade sehr schön erklärt.
Genau, deswegen ist immer die eigene Wahrnehmung die wichtigste in dem Moment, weil wir uns immer aus unserer Perspektive heraus bewegen müssen. Wir können zwar aus einer anderen Perspektive schauen, aber wir müssen uns trotzdem aus unserer Perspektive dann in die andere Perspektive bewegen. Also das heißt, deswegen ist diese eigene Wahrnehmung mit die wichtigste. Ne? So, ja.
Auf jeden
Fall.
Okay. Ja. Also was ich nochmal wichtig finde rauszustellen, wenn ich das darf, du hast eingangs unseres Overthinkings-Begriffs so gesagt, naja, also wenn Gedanken sich im Kreise drehen, also wenn das ja auch eben so etwas ist, ich vermute mal, was dich ja auch hier zu Kort in die Psychotherapie gebracht hast. Das heißt, du hast es benannt, Gedanken, die mich dann irgendwann auch nicht mehr weiterbringen. Das waren eben also...
Ja, es ist, ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwann Gedanken hat. Also man kann sich von einem bestimmten Thema nicht lösen. Und man schafft es dann wirklich 2 Stunden lang darüber nachzudenken und irgendwann merkt man so, ich bin wieder genau an dem Punkt, wo ich anfangs war. Ich stelle mir das immer vor, ein bisschen abstrakt, wie Kreise, die sich wirklich um einen herumziehen, ohne wirklich auf den Punkt zu kommen. Und solange man diesen Punkt nicht durchstößt, findet es auch kein Ende, weil es einfach die eigentliche Lösung noch nicht gefunden wurde. Ich habe da für mich irgendwann mal als Lösung gefunden, anfangen, das aufzuschreiben. Einfach nur, damit es erstmal aus dem Kopf raus ist, das hilft. Also mir hat es geholfen, anderen mag tanzen helfen oder sonst was, aber.
Ist so, super. Ja, hast du für dich eine Technik gefunden, die dir hilft, das zu strukturieren, ne? Dass es nicht so wie so ein Selbstläufer bleibt, ne? Dass du nämlich darüber wieder die Kontrolle auch dann hast, weil du sagst, ich schreibe es und dann habe ich es wieder ein Stück weit mehr unter Kontrolle.
Ja. Und trotzdem ist es einfach, was heißt einfach? Das ist ein blödes Wort an der Stelle. Aber es bedeutet für mich eben einfach, vielleicht könnte man sagen, eine Art Gefahr einer Gabe gleichzeitig dieses eben zu besitzen. Und an der Stelle einfach für sich selber klar zu haben, dass man, weiß ich nicht, so eine Art Warnsystem braucht, um nicht vielleicht dann irgendwann da wieder raus sich gewurschtelt, dass man diesem Muster nicht so schnell verfällt, beziehungsweise dass man schon beim Eingang merkt, Alarmstufe gelb oder was, ich muss jetzt hier vorsichtig sein, dass ich nicht drohe in einen bestimmten Strudel, Karussell.
Ich glaube, das passiert auch häufig noch sehr schnell. Ich habe gerade ganz bewusst dieses Beispiel gebracht mit, dann hat man vielleicht nochmal einen Ausrutscher in die Vergangenheit und merkt wieder, dass es scheiße war. Denn es gibt Dinge, wo ich für mich erkannt habe, okay, das war Kacke und das will ich nicht wieder machen. Und letztens habe ich wieder festgestellt, hey, in dieser Situation oder mit dieser Person bist du wieder genau in dem gleichen Verhaltensmuster gelandet wie vorher. Und du dachtest eigentlich, diesmal ist alles anders. Ja, diesmal ist alles anders. Hast du letztes Mal auch schon gesagt, klar, ne?
Ja,
aber es ist wichtig, glaube ich, dass man dann auch, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt noch, nicht nur, dass man es erkennt, sondern dass man es auch tatsächlich praktiziert und sich bewusst diesen Situationen stellt, weil erst dann findet man ja heraus, okay, handle ich jetzt wirklich anders oder nicht?
Es wird mit Sicherheit einen Grund gegeben haben, warum du es erneut ausprobiert hast. Und es war für dich wichtig und wertvoll.
Ja.
Und sei es auch diese, ich sag jetzt mal von dir negativ bewertete, erneute Erfahrung.
Es geht, also das will ich mal kurz festhalten. Das sehe ich tatsächlich mal als positive Eigenschaft an mir selbst. Egal, welches Ereignis es ist, ich kann immer was Positives daraus mitnehmen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen wieder was Neues Gelerntes dabei ist. Aber ich finde, alles, was man getan hat, hat einen zu dem Menschen gemacht, der man ist. Und ohne diese Erfahrung würde einem immer was fehlen. Man kann immer hoffen und denken, mein Leben könnte doch ganz anders sein. Ich könnte schon Millionär sein, 3 Frauen an jedem Finger hängen haben und sonst irgendwas. Aber letzten Endes, man lebt sein Leben. Dieses Leben hat viele positive Aspekte mitgebracht. Mhm. Und auch wenn da vielleicht mal Trauer oder so mitgeht. Ich finde, man sollte dankbar sein für das, was man bekommen hat. Also.
Ja, das ist natürlich das größte Geschenk, wenn du so zurückblicken kannst und sagen kannst, super, habe aus allem gelernt und das war mir wichtig. Ne? Das ist so, finde ich, schon das größte Geschenk, was wir uns machen können. Ne? Aber was du gerade meinst, die Wünsche und Ziele, die wir haben, müssen wir uns, glaube ich, auch mal wieder klar machen. Die sind ja auch immer davon abhängig, in welchem Bewusstseinsstatus, auch in welchem Entwicklungsabschnitt befinde ich mich gerade. Ne? Jemand mit 18 hat ja ganz andere Ziele als jemand mit 30 oder mit 50 oder 70 und so weiter. Und das ist ja auch alles gut so. Also das gehört mit zu den Entwicklungsaufgaben und ich finde, vielleicht sage ich das hier nochmal ganz deutlich, wenn man zu einer Erkenntnis auch kommt und sagt, ich brauche diesen Wunsch, dieses Ziel nicht mehr, weil ich erinnere mich, ich kann mal einen aufmachen, ich habe als Kind, glaube ich, mit 7 Jahren, 8 Jahren, habe ich mir immer gewünscht, wenn ich 18 bin und dann mal Geld irgendwann verdiene, dann will ich auf jeden Fall so viele Burger essen, wie ich Bock habe bei McDonald's, weil da darfst du ja immer nur einen haben. Das war so einer der Wünsche. Habe ich nie realisiert, weil ich mit 16 gemerkt habe, das brauche ich gar nicht. Aber mit 7 war das halt so, weil ich halt immer nur einen durfte, so in dem Moment. Ne? So, also nur nochmal deutlich zu machen, dass man, wenn man Wünsche, das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel gewesen, aber um deutlich zu machen halt, dass man auch Wünsche, auch im Komplexeren dann vielleicht auch verabschiedet oder erkennt, wofür sie stehen. Weil viele, wie ich auch bei meinem Beispiel jetzt gerade gesagt habe, da sind ja halt eigentlich Dinge, Themen hinter, die ja was ganz anderes vermitteln. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar. Es ist oberflächlich der eine Wunsch, aber eigentlich nur ein Ausdruck des unterschwelligen anderen Wunsches oder Bedürfnisses, oder wie man es nennen möchte. Also, ja, ne?
Da gibt es auch einen guten Spruch zu, den komme ich jetzt nicht drauf, von wegen, das Leben immer nebenher automatisch passiert. Wenn man wartet, wann es losgeht, ist es ja die ganze Zeit schon. Da gibt es einen super Spruch zu. Ja, das ist Leben.
Oh. Ja, da gibt es auch eine Songzeile zu, verdammt.
Ja. Kann man nachschieben in den Show Notes.
Ja.
Wird nachgereicht.
Ja,
ich komme leider auch nicht drauf, aber ich,
ich finde den wunderbar.
Ja, weil meine ihn auch schon gelesen zu haben. Ja, auf jeden Fall.
Ja, überlege ich gerade noch von den Sachen, die du genannt hast. Ich würde noch mal ganz gerne, wenn das für dich okay ist, nochmal auf das Experiment kommen. Ja, sofern du was dazu sagen möchtest. Ne? Hast du denn so das Gefühl, dass gerade, was wir immer sagen hier von außen, diese Homogenität, also sprich, dass man merkt, okay, jetzt bin ich vielleicht mehr in einer kleineren Gruppe unter Personen, die entweder das genau gleiche oder ein relativ nah ähnliches Thema haben, dass es da nochmal eine andere, weißt du, so eine andere Dynamik hat.
Genau, Dynamik so, war jetzt auch gerade.
Ja. Wie geht es im Prinzip um deine
Meinung? Also ich meine, wir sind in dieser Gruppe ja 5 Männer. In der Basisgruppe, also in dieser großen Gruppe, waren wir 10 Leute unterschiedlichen Geschlechts. Und es ist ein wenig anders. Ja, es ist in Anführungszeichen das Problem, will ich es jetzt fast nennen, dass viele Themen, die wir in dieser Fünfergruppe ansprechen, haben wir teilweise auch in der großen Gruppe schon mal angesprochen. Das heißt, das sind alles Themen, mit denen wir uns mehr oder weniger schon mal auseinandergesetzt haben. Die, ich weiß gar nicht, ob ich so bestätigen würde, dass die, ich sag mal so, die Wirkung aufeinander in dieser Gruppe, dieser reinen Männergruppe, so viel anders ist. Es fehlen natürlich weibliche Einflüsse oder immer weibliche Sichtweisen. Man hat ja, ich sag mal so, ganz krass einen Cut gezogen zwischen männlicher Eindruck, weiblicher Eindruck oder Sichtweise, sagen wir es Sichtweise. Es ist nur natürlich sehr viel nachvollziehbarer, wenn ein Mann das erzählt und man da sagen kann, okay, genau diese Situation oder genau diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht und ich kann das natürlich besser nachempfinden, weil ich bin auch Mann. Ich habe genau auf derselben Seite gestanden, ne, in meiner Vergangenheit. Und ich weiß noch, wie wir nach einem Treffen waren, meinten so, okay, was sind deine Top 5 peinlichen Erlebnisse mit Frauen, so nach dem Motto, ne? Wo man sagt, hey, da wurde ich aufgrund dessen, wie ich bin, vielleicht ausgenutzt oder nicht als Mann behandelt oder solche Sachen. Das sind Themen, die kann man in so einer Gruppe natürlich besser besprechen als in einer großen bunten Truppe.
Hast du denn den Eindruck, dass du dich ein Stück weit anders wiederentdeckst dann in der anderen Person, wenn die Gruppe homogener ist?
Nicht unbedingt, nein. Also das, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie neue Inhalte bekannt werden.
Okay, ja.
Spannend. Okay, ja. Ja, interessant. Also ich finde das sehr interessant, wie du das beschreibst. Und ich kann mir vorstellen, dass du ja auch jemand bist, der grundsätzlich, also ich nehme dich als sehr vermittelnd wahr. Also ich würde immer sagen, du bist jemand, der grundsätzlich ebenfalls über die wunderbare Gabe des Diplomaten verfügt und eine Eigenschaft hat. Doch, ich kann mich erinnern, Armin, wir haben uns mal darüber unterhalten, da hast du mir erzählt, es hat dir schon viel bedeutet, seinerzeit Thema Schule dazu zu gehören, deine Buddies zu haben, dazu, also ein Teil einer Gruppe zu sein. Also dieses, wie ich immer sage, Teil der Welthaltung zu vertreten, anstatt die Kuckloch-Haltung, ich und die anderen. Und von daher hatte ich natürlich bei dir auch nie Zweifel, dass du weniger hart jetzt, wie soll ich sagen, Kante ziehst im Vergleich dieser beiden Gruppen, weil die dir vermutlich in dir liegende Toleranz und Großzügigkeit in Bezug auf Diversität bei Personen, einfach auch Neugier, Interesse, was grundsätzlich da ist, macht dich natürlich auch zu einer Person, die diesbezüglich
also du sprichst ja
eigene
sehr viele Punkte
Anteile
an.
Vielleicht zurücknimmt und
also du hast jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Erstmal, warum ich gerade gekichert habe, ist, wenn irgendein Kollege von mir diesen Podcast hört, da werde ich jetzt laut lachen, weil mir wurde schon so oft vorgeworfen, boah, Armin, sei doch nicht so scheiß diplomatisch, sondern hau mal einen raus, ne? Deswegen muss ich ein bisschen kichern bei der Aussage.
Können Sie ja rausschneiden.
Nee, lass mal schon drin. Wenn irgendjemand zuhört, der mich kennt, sollte auch was zum Lachen haben. Sich selbst zurücknehmen, ja, würde ich so erstmal unterschreiben, in vielen Situationen. Ich weiß auch, dass ich durchaus bei mir positiv selbst anerkenne, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich in allem was Gutes finden kann. Und ich kann mich auch für so ziemlich alles und jeden interessieren. Ich habe mal mit einem Drogendealer gesprochen. Also das war auf einer Party und der war als normaler Gast da, hat aber auch versucht, ein bisschen was zu verticken. Und wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Und ich weiß noch, wie der auch meinte, so, hey, du magst vielleicht nicht gutheißen, was ich mache. Aber ich habe bei dir nicht das Gefühl, dass du mich verurteilst. Du redest erstmal mit mir als Mensch. Und ich denke mir so, ja, warum denn auch nicht? Ich meine, was bringt es mir, dich jetzt zu verurteilen? Ich finde es jetzt erstmal interessant, ist mal was anderes, trifft man nicht jeden Tag, ne? So ganz blöd gesagt. Und ich fand es einfach interessant, mal so einen Einblick, ich sag mal, in diese Welt zu bekommen, die so fernab von meinem Alltag ist. Ich finde, sowas ist eher bereichernd. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wieder so der Punkt, das empfinde ich gar nicht als Besonderes. Ich glaube, das empfinden viele Menschen so. Und ich habe es auch schon so oft in meinem Leben erlebt, dass ich Menschen in eine Schublade gesteckt habe, aufgrund ihres Äußeres, um Klischees zu bedienen, der Typ, der immer mit Jogginghose zur Schule kommt und von dem man weiß, dass er immer wieder mit der Polizei Ärger hat. Das Mädel, das immer mit Leoparden-Outfit rumrennt. Ne? Ich finde, das sind Menschen, die da hat man sehr schnell Klischees bei.
Kategorisiert sozusagen.
Kategorisieren, ja. Und das waren zwei Menschen, wo ich wieder gemerkt habe, boah, deine Vorurteile kannst du dir sonst wo hinstecken. Der Typ in Jogginghose, mit dem spreche ich irgendwann über fernöstliche Philosophie und über Goethe und sonst was, wo ich mir denke, du beschäftigst dich hier mit Themen, für die sich kaum ein anderer interessiert und trotzdem halten sich alle als höher oder intelligenter als dich. Ne? Das ist sehr traurig, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Und die Dame im Leoparden-Outfit ist mit die fleißigste und anständigste Frau unter vielen Menschen dieser Gruppe, die ich kennengelernt habe, die ich da ja kennenlernen durfte. Und das war für mich einfach immer wieder ein Erlebnis von, hey, man hat Vorurteile in irgendeiner Form. Das ist normal, das ist auch menschlich und natürlich und auch notwendig, würde ich fast behaupten. Aber ich glaube, man sollte immer offen sein, die auch abzubauen, denn ich glaube, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise besonders und insofern ein Beitrag, ein positiver Beitrag fürs Leben. Das klingt jetzt so unglaublich klischeehaft, ich weiß, aber ich...
Mach es nicht klein, das ist wertvoll und das ist ganz wichtig. Und du hast uns gerade, vielleicht ohne, dass du es gemerkt hast, eine ganz wertvolle Information gegeben. Zumindest mir.
Ja.
Von daher, alles gut. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und auch nochmal, als du sagtest ja gerade, ja, beim Quarter heule ich immer, ne, so jede Stunde. Na, ich habe gedacht, ich hatte dazu nochmal gedacht, ja, kann man so sehen. Und ich weiß ja, wie du es meintest, aber ja. Um nochmal auch da nochmal deutlich zu machen, es ist ja auch ein Berührtsein mit sich selbst.
Ja, absolut.
Das,
natürlich.
Weißt du, das, so würde ich es aus meiner Sicht betrachten, ne, dass du sagst, ich gebe mir diesen Raum und diese Entwicklungsmöglichkeit, weil das ist ein Geschenk.
Es ist halt, um mal auf diesen therapeutischen Bereich nochmal einzugehen. Es ist so, dass Emotionen, oder das, anders formuliert, es ist so, dass ich Emotionen häufig unterdrückt habe, dass das Spannung aufgebaut hat, dass es das Monster im Käfig in einem gestärkt hat und dass es das Fass zum Überlaufen bringt natürlich. Und dass es auch Emotionen sind, die ich ganz bewusst verstecke, weil es Emotionen sind oder Verhaltensweisen sind, wenn ich sag mal, mit der Faust in die Luft haue, ne? Das ist nichts, was von der Gesellschaft in irgendeiner Form anerkannt oder akzeptiert wird. Das heißt immer nur, du, nein, so kannst du nicht, sei doch nicht so aggressiv oder sonst irgendwas. Oder sei ein Mann und weine nicht. Das gibt's ja auch noch, das Klischee, auch wenn das zum Glück langsam klarer wird, dass das absoluter Bullshit ist. Jetzt mit dir, Cord, habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ein Mensch, dem ich vertraue, zu dem ich aber zeitgleich, und das meine ich nicht böse, emotional eine gewisse Distanz habe, weil ich weiß, du gehst da fachlich ran, du bist einfach die Fachperson, wo ich in Anführungszeichen das Fass mal ein bisschen ausleeren kann. Und da kann ich dann zulassen, diese Verhaltensmuster, die ich mich draußen nicht traue zu zeigen, aktiv mal zu zeigen und auch zuzulassen. Oder halt, wie du meintest, mich zu berühren oder berühren zu lassen.
Ja, genau, von dir selbst.
Ja.
Und dass du dich zumutest, zutraust.
Genau, ja. Das Zumuten, Zutrauen.
Ja. Genau.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Ganz rund. Ich bin begeistert.
Finde ich auch. Wenn du willst, können wir es so lassen, Armin. Aber du hast immer das letzte Wort, wenn du sagst. Genau. Wenn du sagst, da fehlt noch was oder möchtest ganz gerne was sagen, dann hast du die Möglichkeit.
Ich denke, es gibt eine Sache, die ihr wahrscheinlich auch schon zigmal gesagt habt. Ich finde, es ist wichtig, dass man A, sich traut, an sich selbst zu arbeiten, also dass man das zulässt und dass es sich lohnt, auch wenn es anstrengend ist zwischendurch. Also es gibt einen Satz, den ich dir auch sehr häufig gesagt habe. Ich bin nicht glücklich, aber ich werde besser. Und auch wenn der Satz selbsterklärend ist, glaube ich, ich merke einfach, dass den Weg, den ich hier eingeschlagen habe, dass der notwendig ist, damit ich irgendwann dieses Glück wieder verspüre, denn das zurück kann ich nicht in die alten Emotionen, in die alten Verhaltensmuster. Und ich weiß, dass das, was ich am Ende gewinne, wesentlich wertvoller und rundum besser ist, als das, was ich vorher hatte. Und das hält mich auf jeden Fall auch dran, da weiterzugehen. Und das möchte ich eigentlich auch jedem Zuhörer mitgeben, von wegen, traut euch, diesen mal das Bekannte zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen.
Ja, wunderbar. Neuland. Was für ein tolles Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Armin.
Ja, vielen Dank, Armin, ja. Schön, dass du da warst.
Hat mich gefreut.
Ja, genau. Dann alles Gute, ne? Und auch für die Hörer, dann bis zum nächsten Mal.
So ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.